Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht oder wann immer ihr das ja auch hört. Mein Name ist Micho und ihr hört den Dolphin Strife. Und heute hört ihr mich alleine. Tatsächlich sind alle anderen ausgeflogen oder krank und auch ich bin noch nicht ganz fit. Deswegen wird das eine etwas verkürzte Folge sein, der etwas anderen Art. Das heißt kein Roundup oder so. Ich werde über das Spiel der Jets sprechen und was auch noch hinzukommt, wir haben leider keinen Gast bekommen können. Von daher werde auch diesen Part ich alleine übernehmen. Es tut mir herzlich leid. Wir versuchen das natürlich beim nächsten Mal wieder zu verändern. Ich hoffe, ihr könnt es uns nachsehen und bleibt uns trotzdem gewogen. Und dann wollen wir direkt mit den News beginnen. Und zwar gab es eine relativ frische News gestern. Xavien Howard, ehemaliger Pro Bowl Cornerback von uns, hat tatsächlich seine Karriere beendet. Er begründet das damit, dass er mehr Zeit für seine Familie möchte. Und ich kann es sogar irgendwo nachvollziehen oder halte es zumindest für glaubhaft. Denn er hat zumindest in der ersten Woche gegen uns gespielt, bei den Minneapolis Colts. Er hat alle 4 Spiele gespielt. Das heißt, aus sportlichen Gründen hat er eigentlich nicht aufgehört. Letztendlich sind diese 4 Spiele, die er in dieser Saison gemacht hat, die einzigen in seiner Karriere, die er nicht im Dolphins-Trikot absolviert hat. Er wurde ja von uns vor der 2024er Saison entlassen. Wir haben immer noch 15,7 Millionen Dead Cap, den wir von ihm mitnehmen. Nächstes Jahr ist er dann raus aus den Büchern. Und jedenfalls hat er seine Karriere beendet. Er hat die 4. meisten Interceptions all time bei den Miami Dolphins. Und zwar hat er 29 Stück. Nur Sam Madison, Dick Anderson und Jake Scott, der hatte 35, haben mehr gehabt. Und Patrick Surtain hat halt eben auch 29 Interceptions. Damit hört einer der besten Cornerbacks der Miami Dolphins auf im Alter von 32. Es ist jetzt vielleicht keine direkte Dolphin News, aber ich verzeihe ihm die 4 Spiele gegen die Minneapolis Colts und meiner Meinung nach ist er einer, der immer für Miami gespielt hat, auch wenn er kein einfacher Charakter war. Als nächstes würde ich gern zu sprechen kommen auf den Elefanten im Raum. Wir haben gegen die New York Jets gewonnen, das Spiel werde ich gleich noch analysieren, aber wir haben bei dem Spiel Tyreek Hill verloren und obwohl ich menschlich bei Tyreek Hill tatsächlich große Defizite sehe, muss man doch sagen, dass er ein herausragender Right Receiver ist. Und grundsätzlich, auch da werde ich gleich nochmal drauf kommen, würde ich sagen, dass ein Team mit Tyreek Hill immer sportlich besser ist als ein Team ohne Tyreek Hill. Wer die Verletzung gesehen hat, Tyreek Hill ist an der Seitenlinie hochgesprungen, als er runtergekommen ist, hat sich sein Knie absurderlich weggedreht. Er hat sich sein Knie ausgekugelt, ausgerenkt. Und dabei quasi alle Bänder im Knie zerrissen. Er ist bereits operiert worden. Es konnte alles mit einer Operation erledigt worden. Die Operation ist gut gelaufen. Und sein Manager hat gesagt, er würde zum Start der nächsten Saison fit sein. Ich glaube das nicht wirklich. Ich bin mir relativ sicher, dass Tyreek Hill seinen letzten Snap für Miami gespielt hat. Wenn er vor der letzten Saison entlassen wird, und das ist das Wahrscheinlichste, weil keiner wird mehr für einen so verletzten Spieler traden, werden wir 11 Millionen Dollar Capspace sparen. Und das ist einfach eine Nummer, das war meiner Erachtens nach abgemacht. Tyreek Hill ist 32 oder wird 32, lebt unheimlich von seinem Speed und seiner Beweglichkeit. Die Verletzung lässt äußerst fraglich darauf gucken, wie und ob er überhaupt zurückkommt. Es gibt viele Spekulationen, dass Tyreek Hill auch seine Karriere beenden wird. Ob das so sein wird, steht in Sternen. Auch ich kann mir vorstellen, dass er irgendwo noch ein paar Spiele macht. Ich glaube aber auch nicht mehr, dass er noch an sein ehemaliges Leistungsniveau nochmal herankommen wird. Das ist bitter für den Spieler selber, aber auch für den, wie er sich gezeigt hat, produktivsten Wide Receiver unseres Teams. Und es ist natürlich äußerst bitter für die Franchise, bei der wir eigentlich davon ausgegangen sind, dass die Tyreek Hill noch traden wird und so zumindest noch etwas zurückbekommen wird. Denn das ist jetzt weg. Ich meine, gut, worüber reden wir hier? Wenn wir Glück gehabt hätten, hätten wir einen 5. oder 6. Runden-Pick bekommen. Es gibt viele, die behaupten, für Tyreek Hill bekommt man einen 1. oder 2. Runden-Pick. Um Gottes Willen, Leute. Ich glaube, unser derzeit bester Spieler, und über den gibt es auch Trade-Gerüchte, ist Devin Achane. Für Devin Achane sagen die Experten voraus, dass er so ziemlich das ist, was man am meisten bekommen würde bei Miami. Und für ihn würde man wahrscheinlich einen Dritt- und einen Sechstrunden-Pick bekommen. Oder einen hohen Drittrunden-Pick. Leute, für einen Tyreek Hill hätte man deutlich weniger bekommen. Auch auf die Trade-Gerüchte um Devin Achane, beziehungsweise wo der Weg von Miami noch hingeht, werde ich gleich noch eingehen. Das ist auch ein interessantes Thema. Aber kommen wir zurück zu Tyreek Hill. Es ist also ausgemacht, dass Tyreek Hill uns verlässt. Und er wird diese Saison definitiv uns nicht mehr zur Verfügung stehen. Und jetzt ist die Frage, wie fangen wir das auf? Also erstmal, Miami hat immer noch einen der tiefsten Wide-Receiver-Räume der Liga. Mit Westbrook Ikhine, mit Jane Waddle, der schon mal bewiesen hat, dass er Nummer 1 Receiver sein kann. Mit Malik Washington, der einen deutlichen Step nochmal vorwärts gemacht hat. Tyche Washington, der dazu kommen kann, haben wir jetzt noch Cedric Wilson dazu geholt, der schon mal bei uns gespielt hat, der also auch das System irgendwo kennt. Er kam von dem Practice Squad der Saints. Das ist jetzt auch keine Top-Verpflichtung, aber eine, der nochmal zusätzlich Tiefe hinzufügt. So, also an der Tiefe alleine kann es nicht liegen. Jane Waddle wird mehr in den Slot rücken, wird Slot Receiver Number One sein. Wir wissen, dass über das Quick Game, das mit Tua möglich ist, und ich möchte diesmal gar nicht so groß über Tua reden, dass er dem Slot eine besondere Rolle zukommt. Westbrook Ikhine wird mehr Outside spielen. Er war auf den anderen Stationen, wo er bisher gespielt hat, war er eine Touchdown-Maschine. Und er wird dann dementsprechend wahrscheinlich im Gameplan häufiger finden. Tyche Washington wird dementsprechend noch mit öfters active sein. Nochmal, wir reden hier über Receiver Nummer 5 oder sowas. Auch die Eskridge wird in der Offense eine größere Rolle nehmen und irgendwann hat man dann halt eben auch noch gerade eben habe ich seinen Namen noch gedacht, Cedric Wilson. Und wir haben ja auch noch AJ Henning und vor allen Dingen T.O. Wees Jr. im Practice Squad. Also Möglichkeiten auf Wide Receiver haben wir satt und genug. Die Hauptfrage ist halt, wie viel schlechter sind wir sportlich damit? Von der individuellen Qualität her ist Hill nicht zu ersetzen. Ich sage aber, vom Team her kann es sogar positiv sein, wenn Hill nicht dabei ist. Ich meine, damals, als 2023 Hill gefehlt hat, hat Waddle damals 142 Yards bei 8 Receptions gemacht. Auch Waddle ist ein Spieler, der Coverage diktieren kann, ist ein Spieler, der sich durchsetzen kann. Von daher wird der Drop-off auf der Position 1 nicht so groß sein. Der Drop-off zu Position 2 wird viel größer sein. Also wie gesagt, individuell werden wir schwächer. Aber der Gameplan wird ein anderer werden, weil wir jetzt halt eben mit Waddle und Hill nicht mehr dieses Double-Speed zu haben. Und ich finde es teilweise sogar ganz gut, wenn wir mal gezwungen werden und auch Tua gezwungen wird, etwas anders zu spielen, weil dann können wir sehen, ob er etwas anderes ob er etwas anderes umsetzen kann. Außerdem habe ich ja oft genug kritisiert, dass Tua halt eben, wenn er hektisch wird, einfach nur zu Hill spielt, no matter what. Wahrscheinlich spielt er jetzt zu Waddle, no matter what. Das fände ich genauso schwierig oder genauso schlimm. Wobei ich schon Waddle als etwas durchsetzungsfähiger halte als Hill in Coverage. Jetzt rein von der Physis her. Aber Waddle ist jetzt auch kein Physical Receiver oder sowas, um Gottes Willen. Aber vielleicht bringt es Tour auch dazu, die besondere Connection, die er mit Hill hatte, zu überdenken und halt eben sein Spielstil umzuswitchen und dementsprechend den Ball anders zu verteilen. Das könnte ein positiver Effekt sein und insgesamt könnte das der Offense mehr helfen. Ob das jetzt wirklich wirklich so kommen wird, werden wir sehen. Es ist eine Theorie, das muss man vielleicht mal sagen. Auf jeden Fall ist in meinen Augen ganz klar, Waddle kriegt eine größere Rolle und über das Team kann der Ausfall von Hill gut aufgefangen werden. Dan Hill hat jetzt auch nicht so heraus, so überragt, dass er unersetzbar wäre. Das ist soweit meine Ansicht. Sportlich schwächen tut es uns individuell auf jeden Fall. Ja, kommen wir als nächstes zu den Trade-Gerüchten um Devin Angel. Also die Dolphins stehen 1 und 3, die Playoffs sind in weiter Ferne. Selbst wenn wir 2 und 3 gehen, wenn wir jetzt gegen die Panthers gewinnen sollten, glaube ich nicht, dass die Saison irgendwo groß hinführt. Und Miami hat eine Historie, was Running Backs angeht. Und da unter anderem auch Chris Greer, er ist schließlich lang genug dabei. Gehen wir mal ein paar Jahre zurück. Da hatte Miami einen 5-Runden-Pick, der als extrem guter Runner plötzlich die NFL ein bisschen aufmischte. Sein Name war Lamar Miller. Aber sein Vertrag wurde nicht verlängert danach. Er ging zu den Texans und er wurde ersetzt durch jemanden namens Jay Ajayi. Jay Ajayi hatte 2 200-Yard-Spiele back-to-back, aber sein Vertrag wurde nicht verlängert. Er ging zu den Philadelphia Eagles, mit denen er Super Bowl-Sieger wurde. Dann kam Kenyon Drake. Kenyon Drake war ein Drittrunden-Pick. Jay Ajayi war, glaube ich, auch ein 5-Runden-Pick. Kenyon Drake spielte extrem gut, vor allen Dingen auch im Passing-Game, war verantwortlich für das Miami Miracle. Aber wir holten einen Veteran namens Frank Gore. Sein Vertrag wurde, Drake wurde nicht verlängert. Frank Gore spielte ein paar Jahre, erreichte die Playoffs tatsächlich. Und dann kam Raheem Mostert, den wir wiederum nach einer herausragenden Saison auch abgegeben haben. Und jetzt ist A-Chain da. Es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass man A-Chain abgibt, gerade weil Running Backs ersetzbar sind. Ich meine, wir haben Ollie Gordon, wir haben Jalen White, der natürlich noch einen deutlichen Stück nach vorne machen kann. Aber ich glaube, am 4. November ist die Trade-Deadline. Es könnte durchaus sein, oder seid nicht überrascht, wenn Devin A-Chain dann plötzlich, wenn es Trade-Talk gibt. Und wie gesagt, die Nummer, ich habe es vorhin schon mal gesagt, die aufgerufen ist, ist ein Dritt- und ein Sechstrunden-Pick. Irgendwas in der Range. Seid nicht zu enttäuscht, wenn wir das machen, sage ich ganz ehrlich, denn Running Backs haben in der NFL in meinen Augen eine relativ geringe Haltbarkeit. Gerade A-Chain ist kein physischer Runner, sondern mehr so ein Receiving Back. Ich glaube, dass man den auch anderweitig ersetzen kann, auch wenn er gut ist. Und wenn wir einen Neubau aufmachen, wird er seine Prime eh hinter sich haben. Von daher seid ihr nicht zu überrascht, wenn Devin A-Chain tatsächlich die Miami Dolphins verlässt. Zu guter Letzt haben wir noch eine News, die erwartbar war. Cam Smith, ehemaliger Zweitrunden-Pick, Cornerback. Mit dem hat man jetzt die Geduld verloren. Er wurde released. Also schade, es ist ein hoher Pick. Es ist ein Draft-Bust. Wir haben ihm lange die Stangen gehalten. Aber wenn er sich nicht mal in einem dem wohl schlechtesten Cornerback-Room der NFL durchsetzen kann, dann hat er auch nichts bei uns verloren. Er hatte verschiedene Defensive Coordinator, die ihn gecoacht haben. Er hat es nicht geschafft, sein Versprechen einzulösen. Das ist schade. Ich hatte bis zuletzt auch noch gehofft, aber so ist es besser, ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Wir werden ihn auf jeden Fall nicht mehr in Miami Dolphins Trikot sehen. So, und ich würde sagen, dann kommen wir jetzt zum Spiel gegen die New York Jets. Und ich habe die tollsten Sachen gelesen, von wegen ein äußerst überzeugender Sieg zu ein absolut unverdienter Sieg. Alles ist irgendwo wahr. Miami war von Anfang an in Kontrolle, dadurch, dass sie geführt haben. New York hat es ihnen leicht gemacht, vor allem durch Strafen, aber auch durch Turnover, die natürlich auch von Miami forciert wurden. Und so haben sie auf eine bestimmte Art und Weise später gespielt. Kommen wir doch erstmal zum Positiven. Und eine der positiven Sachen ist wohl Welcome to Miami, Darren Waller. Ich habe tatsächlich gedacht, Darren Waller spielt vielleicht ein paar Snaps. Wird nicht besonders toll sein. Aber ja, wird vielleicht ein bisschen spielen. Am Ende der Saison wird man ihn als großes Missverständnis in die Rente wieder schicken. Er hat immerhin das letzte Mal gespielt, Januar 2024. Aber direkt hat er einen Key First Down erreicht, als er in der Eröffnungsserie direkt da einen Catch ans Best Third Down gemacht hat. Und dann hat er bei seinen nächsten zwei Receptions gescored. Er ist also zumindest das, was man sich erhoffen kann, ein gutes Red Zone Target. Eine Sache, die uns tatsächlich gefehlt hat. Die helfen kann, in der Red Zone dementsprechend alles enger zu machen. Inwiefern er eine wirklich wichtige Rolle spielen wird, sollte man nach dem Debüt jetzt nicht überbewerten. Aber ja, trotzdem hat er zumindest positive Ansätze gezeigt. Jetzt kann man sagen, ja, schön, zwei Touchdowns, das sind doch, ist doch super. Ja, aber man sollte es auch nicht jedes Spiel erwarten. Also, und vor allen Dingen, wenn ein Alec Ingold zum Beispiel an der Stelle zwei Touchdowns als Fullback machen würde, würde niemand sagen, das ist der neue Superstar, nur weil er jetzt vier Yards und zwei Touchdowns gemacht hat. Wir hatten damals einen Running Back, und ich erinnere mich nicht mehr an seinen Namen, Schande über Asche auf mein Haupt. War das zu Kenyon Drake-Zeiten? Ich weiß es gar nicht mehr, der auf jeden Fall irgendwie alle zwei Yards quasi gefühlt einen Touchdown gemacht hat, weil er halt nur diese Goal-Line-Carries bekam. Und trotzdem haben wir ihn halt released. Irgendjemand wird jetzt laut aufschreien und wird noch sagen, wer es war. Mir ist der Name gerade tatsächlich komplett entfallen. Was ein Hauptgrund für Miami's Sieg war, oder mit ein Grund für Miami's Sieg war, vielleicht nicht der Hauptgrund, war tatsächlich die Defense. Ja, wir haben über oder fast 200 Rushing Yards zugelassen. Insgesamt über 400 Yards. Insgesamt, das ist zu viel. Aber wir haben genug Druck gemacht, dass wir Turnovers kreiert haben. Und ja, Turnovers sind so eine Geschichte, die sind schwierig. Sind sehr volatil. Das heißt von wegen, das passiert mal so, aber man muss auch den Druck dementsprechend machen. Und das ist besser geworden. Das war in den letzten Spielen fürchterlich. Gegen die Jets war es deutlich besser. Jetzt sind die Jets vielleicht nicht der Gradmesser. Es ist aber die Art von Team, mit der wir uns im Moment vergleichen müssen. Also wir haben den Turnover-Battle gewonnen, den wir zuletzt immer verloren hatten. Und das ist schon relativ wichtig. Die Defense war aggressiv. Sie ist durchgekommen und stoppte so einiges. Die Frage ist, wie wäre es ausgegangen, hätten wir das nicht gemacht? Das heißt dann immer, ja, wenn ihr keine Turnover kreiert, dann gewinnt ihr das Spiel nicht. Naja, wenn wir keine Turnover kreieren, dann wird es kein High-Scoring-Game. Auch die Jets hatten Probleme in der Offense. Aber Miami muss auch anders spielen. Auch wir kriegen dann vielleicht lange Drives zustande, denn wir haben dann längeres Feld und auch die Jets konnten uns nicht stoppen. Von daher würde ich da immer noch sagen, ja, man muss Turnover kreieren. Wir sind volatil, aber es war halt nicht toll. So. Aber das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte in der NFL. Und da kann man jetzt, man kann das so oder so drehen. Ich sehe es positiv. Was ich nicht so positiv sehe, ist, dass Miami's Defense immer noch nicht den Run stoppen kann. Ich meine, wir haben drei Draftpicks für die D-Line ausgegeben. Ja, Kenneth Grant spielt äußerst, ich würde fast schon sagen, mittelmäßig. Aber wir können halt einfach ihn nicht stoppen. Wie gesagt, es waren fast 7 Yards per Carry, die die Jets gegen uns gemacht haben. Justin Fields hatte 7 Carries für 81 Yards. Das sind 11,6 Yards pro Carry. Und da war auch dieser 43 Yard Touchdown bei 4. und 1 in der zweiten Hälfte dabei. Also die Defense muss einfach anfangen, den Run zu stoppen. Ich sage, es gibt drei große Dinge. Druck auf den Quarterback, Run-Stop und Secondary-Pass-Stop. Und du musst mindestens eine Sache davon machen. Gegen die Jets hat eine Sache davon funktioniert, nämlich der Druck auf den Quarterback. Leider die anderen beiden Sachen nicht. Das wird schwieriger. Es muss zumindest einen Step nach vorne gelingen. Ansonsten sehe ich tatsächlich nicht Mike McDaniel, sondern Anthony Weaver in der Verantwortung, da einiges zu tun. Aber auf der anderen Seite hat unser Laufspiel gut funktioniert. Devin Achane, 99 Yard am Boden und ein Touchdown. Der Rest hat 123 Yards bei 31 Carries. Das ist schon richtig gut und zeigt, wo die Baseline für Miami liegt. Das heißt, wir holen uns halt eben den Floor eben darüber, dass wir immer wieder in der Lage sind, ein bisschen was zu erlaufen. Aber 31 Mal hat Miami halt den Ball gelaufen. Und das bedeutet, dass die Linebacker irgendwann nach vorne kamen. Das öffnete Räume zum Beispiel für Leute wie Darren Waller oder halt eben für Plays auf die Wide Receiver. Und ich rede hier nicht von tiefen Bällen, ich rede hier immer noch vom kurzen Spiel. Das ist eine gute Geschichte gewesen. Das hat Miami gut gemacht. Ich bin der Meinung, dass Miami es dann zum Ende hin enger gemacht hat, als es hätte sein sollen. Man hat da, und das zeigt sich wieder so ein bisschen auch, wie sehr man Tua vertraut. Man hat Laufspiele versucht, also wir hätten eigentlich einen Drive noch gebraucht, der über Three and Out hinausging, der so ein bisschen Zeit von der Uhr nimmt. Das haben wir nicht geschafft. Deswegen wurde es zum Ende echt nochmal eng. Ich habe echt gedacht, um Gottes Willen, werden wir das nochmal versauen? Zum Glück nicht. Und jetzt sind wir halt eben dementsprechend 1-3 und gehen, ja, es macht auf jeden Fall Hoffnung, dieses Spiel. Wen ich besonders hervorheben möchte, ist Rasul Douglas. Wie gesagt, die Defense ist nicht gut. Rasul Douglas kam fast zum Ende der Offseason erst für 3 Millionen Dollar. Kam am 26. August, hat einen One-Year-Deal unterschrieben. Und er braucht natürlich, um sich erstmal ins Team einzufinden, er hat relativ gut gespielt. Und das führte dazu, dass auch die Front 7 ein bisschen mehr Druck ausüben konnte, weil sie auch ein bisschen mehr Zeit hatte. Und das könnte so ein Rezept sein. Wir erwarten ja keinen Top-Spieler, wir erwarten keine Top-Secondary, sondern einfach nur, dass ein Spieler zumindest ab und zu mal covern kann, um unserer D-Line und um Pass-Rush genug Zeit zu geben, durchzudringen. Und das hat halt gut funktioniert. Den Spieler würde ich halt ganz gerne hervorheben. Achtet mal drauf, vielleicht wird er tatsächlich von Mal zu Mal besser. Wir reden hier immer noch vom schlechtesten Cornerback-Room der Liga, trotz allem. Dann gibt es natürlich Leute, die behaupten, oh, guckt euch doch mal an, wie Jalen Ramsey spielt. Warum habt ihr nicht Jalen Ramsey behalten? Jalen Ramsey wollte nicht bei uns bleiben. Jalen Ramsey war unheimlich teuer. Im Grunde genommen haben wir mit ihm das gemacht, was ich auch von Tyreek Hill erwartet hatte. Wir haben einen unzufriedenen Spieler abgegeben, um den Neuaufbau einzuleiten. Dem sollte man nicht hinterher trauern. Jalen Ramsey hätte uns nirgendwo hingebracht. So, um es ganz klar zu sagen. Weil ob mit oder ohne Jalen Ramsey, würde ich sagen, macht ein oder zwei Draftpicks höher oder tiefer aus, je nachdem. Ja, sagen wir mal zwei Draftpicks, dass wir zwei Draftpicks tiefer spielen. Wir wären trotzdem nicht in die Playoffs gekommen. Und so haben wir zumindest noch Draftpicks zurückbekommen. Über die Geschichte mit Minka haben wir oft genug geredet. Übrigens, Rasul Douglas könnte man einfach mal gucken. Der hat insgesamt jetzt, seit er bei Miami ist, in den 4 Spielen 7 Receptions für 94 Yards zugelassen. Das ist für unsere Secondary echt ein guter Wert. Wen ich tatsächlich negativ erwähnen möchte, ist Jonah Savannah. Jeder, der den Drive verfolgt, weiß, dass ich kein besonderer Fan von dem Draftpick war. Er hat immer noch keinen Sack erlaubt. Das ist eigentlich ganz gut. Aber Thrasher über seine Seite kam 14 Mal auf Tour. Das ist bescheiden. Ich bin jetzt kein PFF-Fan, aber ich habe mir tatsächlich die Grades mal angeguckt. Er hat gegen die Jets eine 50,0 erreicht. Er ist der am schlechtesten gegradete Offensive Guard in der ganzen NFL über 4 Spiele. Er hat eine 3,2 Passblocking Grade, das heißt, er ist eine Drehtür, was das Passblocking angeht. Runblocker ist er deutlich besser, aber auch da ist er irgendwo auf Platz 85 von 102 in der NFL. Ja, PFF-Grades sind nicht der heilige Gral, im Gegenteil, ich halte von ihnen gar nicht so viel. Aber er ist auch Rookie, er darf Fehler machen, aber er muss deutlich nach vorne gehen, um auch nur ansatzweise zu rechtfertigen, wo wir ihn geholt haben. Im Moment ist er tatsächlich schlechter als Liam Eikenberg, den viele ja am liebsten vom Hof jagen würden, wo ich sage, er ist immer noch ein solider Backup. Er ist auf jeden Fall im Moment kein veritabler Starter, sondern eine Schwachstelle in der Line. Das mögen manche Leute anders sehen und er mag hier und da ein einzelnes Play gerade im Run-Blocking haben, was ihn noch nach oben bringt, aber der Rest ist halt unterirdisch. So, was ziehen wir jetzt aus dem Sieg? Wie gesagt, 1 und 3, wir können auf jeden Fall schon mal nicht mehr 0-17 gehen. Das finde ich positiv. Wir haben in der Division einen Rivalen geschlagen und ich möchte immer jedes Spiel gewinnen. Das geht vorwärts. Die Offense, das habe ich teilweise gehört, hat teilweise wieder richtig Spaß gemacht und das stimmt. An manchen Stellen sah die Offense sehr, sehr kreativ wieder aus. So ein paar Hin- und Her-Reverse-Plays, die Miami im großen Jahr 2023 da öfters gezeigt hatte. Man kann aber nicht erwarten, dass die Offense die ganze Zeit so spielen wird. Damals war das System nicht entschlüsselt. Man hatte Tua, der tatsächlich auf einer, wahrscheinlich auf seinem Peak war, so leid es mir tut, das sagen zu müssen. Ebenso Tyreek Hill. Das wird so nicht wiederkommen, aber es zeigt, dass Mike McDaniel in der Lage ist, das zu nehmen, was Defenses ihm anbieten. Mit dem Team, was ihm anbieten kann. Und das ist eigentlich das, was ich von einem guten Coach, lassen wir jetzt mal offen sein, der Head Coach erstmal, erwarte von einem guten Coordinator, nämlich, dass er in der Lage ist, mit seinem Spielermaterial, nicht krampfhaft nur sein System durchzudrücken, sondern mit dem Spielermaterial, das er zur Verfügung hat, auf die Gegebenheiten dementsprechend zu reagieren und sich dementsprechend anzupassen, um etwas Solides auf das Feld zu bringen. Und das zeigt Mike McDaniels als Offensive Coordinator, als Playcaller, als Playdesigner, als Gameplay-Designer. Das ist in meinen Augen sehr gut. Aber er ist für das Gesamte verantwortlich. Und die Defense sieht halt komplett anders aus. Und er muss zumindest genug Ahnung von der Defense haben, um mit Anthony Weaver zusammen dann einen Gameplan rausmachen zu können. Ein Gameplan, der funktioniert. Das steht noch in den Sternen. Und er muss sich natürlich gegenüber Chris Greer und so weiter insofern durchsetzen, dass er sagen muss, wo die Reise hingeht. Denn auch ihm muss bewusst sein, dass er mit Tua und mit dem Rest des Teams in dieser Art und Weise nicht weiterkommen wird. Wir stehen vor einem Umbruch und ich habe vorhin erwähnt, Devon Achane könnte man abgeben. Warum? Weil man viele Running Backs, glaube ich, kriegt, die auf Dauer vom System her diese Qualität haben können. Running Backs gibt es tatsächlich sehr, sehr viele. So, meiner Meinung nach ist es so, dass man, wenn man ein Team aufbaut, eine gewisse Achse braucht, um die herum man aufbauen kann. Man kann nicht alles nur mit jungen Spielern machen. Und manche Veterans werden dazugehört, manche bleiben. Und ich bin dafür, dass man bestimmte Spieler einfach hält. So, kommen wir erstmal zu der Offense. Da sehe ich halt erstmal in allererster Linie einen Jalen Waddle, den man halten sollte. Jalen Waddle hat schon bewiesen, dass er top spielen kann. Er hat noch ein paar gute Jahre vor sich. Jalen Waddle ist der Receiver, um den herum man ein Team dementsprechend aufbauen kann. Dann haben wir noch tatsächlich, klar, wir haben so Spieler wie Malik Washington, Touch Washington oder was auch immer. Das sind allerdings Spieler, die in den hinteren Reihen sind. Zumindest Malik Washington könnte noch einen Step nach vorne machen. Ich glaube aber nicht, dass er der Spieler ist, um den herum man das Team aufbauen muss. Man kann ihn erstmal halten, natürlich. Der einzige Spieler, den ich noch sehe, den man halten könnte, ist Patrick Paul, der auf Tackle tatsächlich einen deutlichen Step nach vorne gemacht hat. Das war es dann auch schon in der Offense. Mehr hat man in der Offense nicht. Und wir reden immer davon, dass unsere Offense so stark ist, dass unsere Offense besser ist und so weiter. Ja, aber für einen Neuaufbau sind das die Spieler, die man halten sollte. Ich glaube, dass Running Back nicht die Position ist, um den man herum was aufbaut. Ich glaube, dass auf Tight End auch Darren Waller kein Spieler der Zukunft ist. In der O-Line, klar, Savinea muss man noch Zeit geben. Vielleicht sollte man ihn auch noch versuchen mit aufzuhalten. Aber Patrick Paul ist dann in der O-Line derjenige, welcher, und auch da, wer den Drive gehört hat, kennt meine Philosophie. Man baut von der Line an auf, und zwar von innen nach außen, Center, dann Guards, dann Tackle. Jetzt haben wir einen Tackle, okay. Das ist die, das wäre es in der Offense. Und in der Defense, ja, das ist schon schwieriger. Secondary, keinen, um den wir aufbauen. Weder Safety noch Cornerbacks. Jetzt könnten manche sagen, ja, Minka Fitzpatrick. Und da sage ich, nee, Minka Fitzpatrick ist kein Anführer. Minka Fitzpatrick, ich sehe ihn tatsächlich auch nicht mehr lange bei Miami. Er hat zwar eine Verlängerung bekommen. Ich sehe ihn und hoffe ihn trotzdem noch irgendwo als Trade Asset abgeben zu können, dass man für ihn irgendwie trotz der Verlängerung noch einen Viertrunden-Pick kriegt. Ich weiß, das ist relativ unwahrscheinlich, aber möglich ist es. So, auf Linebacker sehe ich keinen Spieler, um den man unbedingt aufbauen müsste. Ja, da gibt es immer die Idee, wer ist Linebacker, Onside-Linebacker und so weiter, was ist Pass-Rush. Aber ich sehe tatsächlich keinen wirklichen Linebacker. Kommen wir dann zur D-Line. Beziehungsweise zu Pass Rush. Bradley Chubb, gib ihn ab. Kriegst du vielleicht noch einen 5. oder 6. Runden Pick für. Genau dasselbe sage ich über Matthew Judon natürlich. Ich sage es über Cameron Good. Ist Chubb Robinson, Kenneth Grant, halten wir. Zach Sieler halte ich viel von. Ist ein Veteran, den man auch, den wir gerade erst verlängert haben. Den würde man halten, um den herum würde man aufbauen. Man hätte dann die D-Line mit halt eben Kenneth Grant und Zach Sieler. Man hätte ein Chubb Robinson, der noch auf seinem Rookie-Vertrag ist und der nach oben geht, der wird mit Sicherheit die nächsten Jahre auch noch spielen. Und dann kommen wir zur großen Frage Jalen Phillips. Jalen Phillips ist in seinem 5. Jahr, kam von schweren Verletzungen zurück, hat sein großes Potenzial mehrmal angedeutet, ist aber sehr verletzungsgebeutelt. Wenn der einen stark leistungsorientierten Vertrag unterschreibt, relativ wenig, dann würde ich ihm tatsächlich auch 2 oder 3 Jahre geben, weil ich glaube, das muss man geben, wenn man um ihn herum aufbauen will, um ihn an das Team heranzuführen. Ihn einfach weggehen zu lassen, ohne ihm, ohne etwas Gegenzug zu bekommen, fände ich schwierig. Ob er der Spieler ist, um den herum man eine neue D-Line aufbaut, weiß ich natürlich nicht nach den Verletzungen. Das muss ich noch zeigen, also das ist das große Fragezeichen. Und da sieht man, dass Miami gar nicht so mehr so ein großes Team hat. Ja? Natürlich werden einige Spieler, die ich jetzt nicht genannt habe, bleiben. Man kann über Sanders natürlich reden. Kicker, wer jetzt hier das neue Downset Talk gehört hat oder auch letztes Mal, als wir über Return Games und so gesprochen haben, über Special Teams, werden in der NFL wieder wichtiger, Gott sei Dank. Darüber kann man natürlich reden. Es werden einige Spieler bleiben. Aber Miami fehlt halt tatsächlich in der Spitze die Substanz. So, und das, die holt man sich über den Draft und dementsprechend wird das auch ein längerer Umbruch sein. Es ist jetzt kein Umbruch, der innerhalb von 1 oder 2 Jahren komplett vollzogen ist. Ich würde nichts davon halten, wenn wir dann einen Quarterback haben, von dem wir denken, okay, könnte es sein, und dann wieder aggressiv dann vorgehen oder sowas. Ey, lass uns erstmal unseren Cap in Ordnung bringen und dann sehen wir weiter. Das ist so meine Meinung. So, dann gucken wir mal ans Wochenende. Endlich mal wieder kein Primetime-Spiel. Wir spielen im Bank of America Stadium in Charlotte, North Carolina, gegen die Carolina Panthers, die auch 1-3 stehen. Die Panthers haben 41-13 letzte Woche gegen die New England Patriots verloren. Und die werden natürlich versuchen, diese Niederlage vergessen zu machen, gerade bei einem Heimspiel. Es ist jetzt schade, dass wir keinen Gast der Carolina Panthers da haben. So müsste ich hier dementsprechend mal ein bisschen reingucken und ihr müsst leider mit meinen doch sehr begrenzten Kenntnissen vorliegen nehmen. Gucken wir doch erstmal auf den Injury Report. Da fehlt Chuba Hubbard, den ich relativ gut kenne. Die haben alle nicht, also der hat nicht trainiert, den ich relativ gut kenne, ist ein guter Running Back, den kenne ich gut, weil ich ihn oft im Fantasy gehabt habe. Taylor Moten hat, also hat einen Rest Day gehabt, Tavian Sanders, eine Knöchelverletzung, Tashawn Wharton mit dem C und Joe Smith-Wade mit einer Oberschenkelverletzung, haben alle nicht trainiert. So weiß man nicht, wir wissen nicht, ob die am Sonntag spielen werden. Dann gab es noch DJ Wonnum, der zumindest teilweise ja, an den Drills teilgenommen hat, der wohl spielen wird. Auf der anderen Seite, wer wohl wieder vollkommen mit dabei sein kann, was vorher nicht so möglich war, das ist Patrick Jones der Zweite, Kate Mays, Xavier Legette, Tetrawan McMillan, der neue First-Round-Pick der Panthers, Cam Jackson und Brian Ray, die alle voll trainiert haben, sodass die doch durchaus die Panthers wieder stärker sind. Ich habe jetzt gehört, dass die Panthers den besseren Quarterback im Vergleich zu Miami hätten. Ich bin kein Tua-Fan, wie ihr alle wisst, so weit würde ich nicht gehen. Ich halte Bryce Young dann doch noch für etwas schlechter. Wobei man dazu sagen muss, wie gesagt, Tua ist nicht in Form. Deswegen sind sie nah beieinander. Der hat mittlerweile, Bryce Young hat mittlerweile die Saison für 753 Yard mit knapp über 60% Completing Percentage ja, geschafft, während Chuba Hubbard, das wir wissen ja, das ist besonders wichtig, das Laufspiel für uns, 217 Rushing Yards bekommen hat. Tetrawan McMillan hat es geschafft, 18 Catches für 278 Yards als Rookie zu bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Ich hatte ihn nicht ganz so stark gesehen. Und dann hat man noch Safety Trevon Merrick, den ich auch relativ gut immer fand, der 29 Tackles bisher zusammen bekommen hat. Und J.C. Horn, ein sehr guter Cornerback, hat die Interception, die einzige Interception der Panthers bisher gefangen. Ja, die sind alle fit, bis auf Chuba Hubbard wahrscheinlich. Das heißt, es wird kein leichtes Spiel für uns. Viele schätzen das Spiel wie so ein Coinflip ein. Der Spread liegt tatsächlich bei 1,5. Die Panthers sind mit 1,5 Favorit. Das Over-Under liegt bei 45,5 Punkten. Und die Panthers sind eine der größten Wildcards der, ja, man kann sagen, der Liga. Man weiß immer noch nicht so ganz, was von ihnen zu erwarten ist. Die Offense war sehr inkonstant, aber sie haben genug Playmaker und Kreativität, um unsere tatsächlich schlechte Defense zumindest auf den Boden zu schlagen. Aber die Panthers haben einen schlechten Pass-Rush. Und sie haben also insgesamt, haben sie jetzt, ich glaube, einen Sack oder sowas zustande gebracht. Auf jeden Fall haben sie einen sehr schlechten Pass-Rush. Tua wird also wenig Druck bekommen. Und wir wissen alle, dass Tua, wenn er keinen Druck bekommt, deutlich besser spielt. Und dann kriegen wir ein großes Problem, weil dann wird das Spiel sehr, sehr eng. Und es wird dann auf die letzten Drives ankommen und wir wissen, dass Tua dort sehr struggelt. Wie können wir die Panthers schlagen? Also, es geht diesmal, klar, wir wissen, unser Laufspiel ist, wir müssen, es ist relativ simpel, das Laufspiel des Gegners stoppen und das eigene Laufspiel durchdrücken. Ja, ja, weiß ich, das ist so einfach, will ich es mir aber nicht machen. Natürlich muss unsere Defense einen Step nach vorne machen und das Laufspiel stoppen. Wie kann ich das tun? Wenn Tua keinen Druck bekommt, kann ich es schaffen, vertikal oder aber in der Mitte des, in der mittleren Range, so bei 7, 8 Yards das Feld zu attackieren, mit Waddle und Hill, Waddle und Hill sag ich schon, ja, eben ohne Hill, also mit Nick Westbrook-Ikine, ich will nicht über das Kurzpassspiel gehen, weil ich dadurch halt, wenn ich die Mitte des Feldes attackiere, mache ich die Box leichter. Das hilft es dann vielleicht, dass wir mit unseren Running Backs ab und zu dementsprechend die Punkte setzen und es wird dann darauf ankommen, lange Drives zusammen zu basteln. Wir sollten versuchen, zumindest mit einer 2-Score-Führung, also mit mindestens 9 Punkten Vorsprung, in das letzte Viertel zu kommen und dann noch einen Drive zusammenbasteln. Einen langen Drive. Der muss nicht mal mit Punkten enden, aber er muss Zeit von der Uhr nehmen, weil dann glaube ich, dass das Spiel geöffnet werden muss. Also dann muss das Spiel geöffnet werden von Carolina. Ich glaube, das kann Bryce Young nicht besonders gut und dann kann unser Pass Rush zubeißen. Also meine Meinung, attackieren wir die Mitte des Feldes. Die Mitte des Feldes, die mittlere Range, es geht nicht um die Deep Shots. Und wenn das halt nichts ist, ziehen wir die Defense auseinander. Westbrook Ikhine als Field Stretcher noch dazu holen. Der also tief ab und zu vielleicht eine oder zwei Bomben, die in Richtung Westbrook Ikhine gehen, sodass die Defense gezwungen wird, eine leichtere Box zu haben, mit der wir dann mit Devin A-Chain auch laufen können. Das wäre dementsprechend mein Tipp. Ja, und bevor ich dann jetzt zum Spiel selber komme, werde ich mir den Roster der Carolina Panthers mal angucken und dann werde ich mal für beide Seiten Pick-a-Player machen. So, von Seiten der Carolina Panthers ist es relativ klar, die Carolina Panthers haben Probleme in der D-Line, die Carolina Panthers haben Probleme im Pass-Rush. Das heißt, sie nehmen Shop Robinson, um bei sich da tatsächlich ein bisschen nach vorne zu kommen. Ich wiederum bin vom Roster der Carolina Panthers überhaupt nicht begeistert. Ich habe 2 Spieler zur Auswahl, bei denen ich überlege, wer es sein könnte. Wer übrigens erwartet, dass ich einen Robert Hunt hole, der ist auf Injured Reserved. Ja? Der ist also nicht unser Spieler, aber ich habe in die Secondary geguckt, ich habe beide Spieler vorhin erwähnt, als da wären J.C. Horn oder Trevon Merrick. Ich würde mich entscheiden für J.C. Horn, weil ich glaube, dass er unser Cornerback-Room deutlich nach vorne bringen würde. Er wäre sofort Cornerback Nummer 1. Ist vielleicht seinem First-Round-Status oder ich weiß gar nicht, wo er genau gepickt wurde, aber Top-15-Status oder was das war, ist er vielleicht nicht gerecht geworden. Aber ist immer noch ein sehr, sehr solider Cornerback, der uns dementsprechend auch für den Rest der Saison deutlich nach vorne bringen würde, sodass wir beruhigt unsere Saison analysieren können. Weil im Moment ist der Druck von außen noch relativ groß und das macht es schwierig, tatsächlich genau unsere Saison in Ruhe zu planen. Ich habe es vorhin schon gesagt, die Panthers sind mit 1,5 Punkten Favorit. Das Over-Under liegt bei 45,5 Punkten. Ich glaube, dass Mike McDaniel den Gameplan umsetzen kann, den ich gerade eben hatte. Die Defense hat leicht nach oben gezeigt. Wenn wir das Passspiel wegnehmen, muss die und das, wenn man schafft, das Passspiel zu limitieren, dann müssen die Panthers laufen. Vielleicht schaffen wir es dann auch das Laufspiel, wenn wir uns mehr darauf konzentrieren können. Aber es wird schwierig. Lange Drives wollen wir zusammenbasteln. Das heißt dementsprechend, glaube ich, wieder an das Under von 45,5 Punkten. Ich lande unter 45,5 Punkten und glaube, dass wir tatsächlich knapp mit 3 Punkten gewinnen. So, das war ich jetzt komplett alleine. Das tut mir furchtbar leid. Ich hoffe, ihr konntet mir trotzdem zuhören. Meine Stimme gibt jetzt allmählich auch den Geist auf. In dem Sinne sage ich auch einfach nur noch, stay tuned und find's ab.